Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Es gibt den Moment, wo man sozusagen außer sich gerät. Das ist Glück, das ist wie so eine Droge. Bis heute habe ich eine Gewissheit, dass im Leben alles gelingt. Da war so ein Schild unten im Eingang, stand Vorstellung Präsident, erster Stock. Dann dachte ich, Gott, ist ja fürchterlich.
Seien Sie gegrüßt zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Anlass ist der 150. Geburtstag der Musikhochschule. Und damit Sie uns besser kennenlernen, sprechen wir mit Angehörigen der Musikhochschule. Und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn nochmal ins Mikrofon bekommen haben, denn er hat die Hochschule 12 Jahre geprägt. Wir begrüßen Altpräsident Professor Dr. Christoph Stölzel. Hallo.
Hallo.
Herr Stölzel, bevor wir so richtig anfangen, dürfen Sie sich einmal vorstellen mit einem Musikbegriff Ihrer Wahl. Pralltrille, Auflösungszeichen, Fermate, ein Instrument. Was ist es bei Ihnen?
Also, ich glaube, Allegro ist schon gut. Ich habe mein Leben lang versucht, all das Pflichtmäßige und das, was man tun muss und auch tun will, trotzdem gelassen und mit Humor zu tun. Und da ist Allegro, glaube ich, der richtige Ausdruck.
Impliziert das dann auch, dass Sie einer von der schnellen Sorte sind?
Ja, ich verbinde das mehr nicht so im Tempo, sondern in der Leichtigkeit. Man staunt ja, wie Allegro verschieden gedeutet wird von verschiedenen Musikern. Also das kann ja langsam hüpfend sein oder auch ganz schnell. Also ich verbinde mehr eine Stimmung damit als einen bestimmten Metronom-Schlagzahl.
Herr Stölzel, wenn man so durch Ihre Biografie schaut, ich will es mal vorsichtig formulieren, Sie haben eine ziemlich lange Liste von Hobbys. Historiker, Publizist, Museologe, Kulturpolitiker, Geschäftsführer, Chefredakteur, Fernsehmoderator, Hochschulprofessor und nicht zuletzt auch Hochschulpräsident. Im Juni endete Ihre Zeit an der Hochschule. Was liegt nun vor Ihnen?
Also ich gehe nach Berlin zurück und ich werde dann fulltime etwas machen, was ich bisher eher nebenher oder zurufend begleitet habe, nämlich die Gründung des Exilmuseums in Berlin. Vor ein paar Jahren gab es eine Initiative im bürgerlichen Berlin, aus bürgerlichen Mitteln eine Gedenkstätte zu schaffen für die ungefähr 500.000 Menschen, die Adolf Hitler aus Deutschland und aus Österreich, also aus den annektierten Gebieten, in die alle Welt vertrieben hat. Und ich bin dem Titel nach Gründungsdirektor schon seit einigen Jahren, obwohl ich da nicht wirklich direktorial gehandelt habe, sondern mehr geistig geholfen habe. Aber ab Sommer bin ich da dann doch ziemlich viel damit beschäftigt.
Ein roter Faden, der sich so durch Ihr Leben zieht, ist ja die Liebe zur Kultur oder zur Geschichte. Woher kam diese Liebe? Wo ist die im Kind oder im jugendlichen Christoph Stölzel entstanden?
Naja, das ist sicher auch irgendwas individuell psychologisches. Die einen rennen hinter einem Ball her oder springen hoch oder weit oder schwimmen um die Wette. Ich war nicht so furchtbar sportlich, habe das schon alles auch im Rahmen des Üblichen gemacht. Aber Bücher und auch Musik waren trotzdem meine große Kindheitsliebe. Bin auch früh schon so ein Gitarrenspieler geworden. Bei den Pfadfindern war danach ganz junger Jazzmusiker in München in den späten 50er Jahren. Meine Familie ist so eine Kulturfamilie, da gibt's alle möglichen bildenden Künstler, aber auch Literaten darin. Also das war auch so eine Familientradition und ich wusste nach dem Abitur zunächst nicht so ganz genau, was ich mache. Und das Geschichtsstudium war dann mehr so das Votum für ein allgemeinbildendes Studium. Was daraus werden würde, wusste ich überhaupt nicht mit 19 Jahren.
Aufgewachsen sind Sie ja in München und waren dort auch Münchens jüngster Banjo-Spieler. Stimmt das?
Ja, ich habe angefangen als Münchens jüngster Banjo-Spieler in einer New Orleans-Kapelle. Mit 14 Jahren durfte ich da schon mitmachen. Und ich erinnere bis heute, wo ich zum ersten Mal diesen Klang gehört habe, so eine Band mit Tuba, Klavier, Banjo, Schlagzeug und den drei Bläsern. Das ist vollkommen andere, einzigartig andere der schwarzen Musik. Das ist bis heute, zittert es in mir nach. Es hat eigentlich später nur mal so ein ähnliches Erlebnis gegeben, als ich zum ersten Mal Richard Wagner im großen Orchester in der Oper gehört habe, wo man auch so absolut hin und futsch war, absolut so weggeweht von diesem Gefühlssturm. Aber das war zum ersten Mal mit 14 Jahren mit der New Orleans Jazzmusik.
Es ist dann in puncto Studium aber nicht bei der Musik geblieben, sondern bei der Geschichte, später dann die Literaturwissenschaft und Soziologie. Wohin die Reise letztlich hingeht, beruflich, das wussten Sie erstmal nicht. Wann war denn der Punkt erreicht?
Na, da gibt's so Zufälle natürlich. Also ich habe angefangen, Geschichte zu studieren. Ich wollte eigentlich Journalist werden oder so Fernsehjournalist, weil ich mich für Bilder und alles, was mit den Bildern zusammenhängt, auch sehr interessiert habe und auch als Amateur fotografiert habe und eine Dunkelkammer hatte. Und dann bin ich eben durch einen Professor, den ich mochte, hineingeraten in die sozusagen Mitteleuropa-Forschung, Osteuropa-Forschung. Und dann kriegte ich ein DHD-Stipendium und ging nach Prag, war, glaube ich, der erste deutsche Student, der da studieren durfte, und geriet hinein in diese Altösterreich-Forschung, die ja sehr, sehr spannend ist. Und dann geriet ich in ein Promotionsthema und danach sollte es weitergehen mit einer Habilitation. Ich war sehr viel in Wien als Forscher und auch in Prag. Und bin dann 1974 wieder durch einen Schicksalszufall aus dieser Bahn geworfen worden, obwohl ich schon publiziert hatte und auch an so einem Kafka-Buch saß. Ich wurde, weiß Gott warum, obwohl ich wahrlich nicht spioniert habe, irgendwas, 1974 im März Persona Ingrata für die neostalinistische CSSR. Und stand von einem Tag auf den anderen etwas ratlos da, denn wenn Sie nicht mehr forschen können an dem Platz, dann können Sie auch das Thema eigentlich aufgeben. Und bin aus Zufall, das ist der schiere Zufall, Glückszufälle im Leben spielen ja eine gewaltige Rolle, bin in der Münchner Uni im Lichthof kurz nach diesem Rauswurf aus der GSSR einem ehemaligen Gymnasiallehrer von mir begegnet, Hubert Glaser, der damals die erste von diesen ganz großen historischen Ausstellungen organisiert hat, eine Barockausstellung in München. Und wie man so ist, ich war schon verheiratet damals, hatte schon Kinder, man will ja auch einfach den nächsten Job. Ich habe gesagt, ich bin Ihr Mann, ich kann das alles, was Sie da brauchen. Das war so ein bisschen mutig, um nicht zu sagen hochstaplerisch, aber mich interessierten Vermittlungsfragen mindestens genauso viel wie das im Archiv sitzen. Ich wollte auch Universitätsprofessor ursprünglich werden. Kurzum, ich hatte Glück, ich wurde da in dieses Ausstellungsteam genommen und lernte da in diesen 2 Jahren Vorbereitung von 74 bis 76 eigentlich alles, was ich danach gebraucht habe, nämlich Kulturpolitik, Kulturmanagement. Den Namen hatte das damals gar nicht, aber wie man Autobusse organisiert, um Besucher wohin zu bringen, wie man Filme schneidet, die in einer Ausstellung gezeigt werden, wie man Infotainment macht, also aus wissenschaftlichen Erkenntnissen etwas, was breite Wirksamkeit haben kann. Das lernte ich da im Blitzverfahren und war danach, ehrlich gestanden, verloren für die strenge Wissenschaft. Aber immer schon mit dem Blick in die Perspektive, eigentlich Kulturmanager zu werden.
Man merkt, Sie haben sich ein bisschen auf die Zufälle verlassen und auch ein bisschen auf das Glück. Ich meine, Leichtigkeit ist ja auch an sich eine Kunst und vor allem damit umzugehen, ach, ich weiß noch nicht, was kommt, aber irgendwie wird es schon laufen. Woher kommt diese Leichtigkeit bei Ihnen?
Ich bin Jahrgang 44, das heißt, die ersten Erfahrungen 45, 46, 47 waren sehr schlechte Zeiten. Ich kann mich jetzt an Hunger nicht erinnern, aber so grenzwertig war das schon. Und ich gehöre der Generation an, für die immer alles besser wurde. Also aus gar nichts auf dem Brot wurde Margarine, aus Margarine wurde dann in den 50er Jahren irgendwann mal Butter. Ja? Und aus dem Fahrradfahren an den Starnberger See wurde das Trampen an den Gardasee, bis dann richtige Reisen draus wurden. Bis heute habe ich eine Gewissheit, dass im Leben alles gelingt. Jedenfalls in diesen materiellen Fragen, ich will jetzt nicht von privaten Dingen, von der Liebe, von der Ehe, von den menschlichen Beziehungen, da gibt es ja keine Garantie, dass was gelingt. Aber dass es mir als sozusagen Generationskind gut gehen würde und ich keine Angst haben muss. Und dass das, was man anpackt, wenn man es mit Leidenschaft und Lust macht und mit Allegria, also mit dieser fröhlichen Leichtherzigkeit, dass es dann auch gelingt. Ich bin auch nie arbeitslos gewesen, mein ganzes Leben. Ich habe nie einen Job gesucht, die wurden immer angeboten. Also das ist natürlich, kann man sagen, der Kerl hat Glück gehabt. Aber ich habe eben auch was gelernt, schon bei diesem ersten Job in dieser Arbeitsgruppe, die diese große Barockausstellung gemacht hat. Das heißt, was ich auch unseren Studenten immer sagen will, das unbekannteste Thema ist, wenn man sich mit Lust und einer, sagen wir mal, hinreichenden Allgemeinbildung hineinstürzt, kann man eigentlich jedes Thema erobern. Und so ist mir das im Leben geblieben. Man kann jedes Thema, auch jede Aufgabe erobern, wenn man sich die Augen wischt und sagt, so, jetzt in die Hände gespuckt, jetzt geht's los, bis zum Abend weiß ich mehr.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in der Chronologie nach vorne. Da kam dann also Weimar. Stichwort Hochschulpräsidentschaft. Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, Sie mussten sich nicht wirklich bewerben, Sie wurden meist angefragt. Es muss ja vor 12, 13 Jahren gewesen sein, da wurden Sie nach Weimar eingeladen, richtig?
Ja, das ist für mich immer noch ein großes Wunder. Soweit ich die Vorgeschichte hier kenne, gab es ein Wahlverfahren oder ein Suchverfahren, was nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Jedenfalls kam es nicht. Am Horizont stand eine große Kürzungsorgie des Landes Thüringen. Und ich glaube, dass deswegen dieser Zuruf von einem Mitglied des Hochschulrats, frag doch mal den alten Stölzel in Berlin, hier auf fruchtbaren Boden fiel. Als ich dann kam im Herbst 2009 zu einem Gespräch, da war mir gar nicht klar, dass es um eine Vorstellung fürs Präsidentenamt ging. Ich dachte eher, es wird ein Gedankenaustausch mit dem Hochschulrat. Und dann, als ich hier ankam, da war so ein Schild unten im Eingang, stand Vorstellung Präsident, erster Stock. Dann dachte ich, Gott, das ist ja fürchterlich, das ist gar nicht so geplant. Ich bin auch gar kein Bewerber, denn damals hatte ich einen luxuriösen Beruf. Der Springer Verlag hat mich engagiert, ich kannte die auch schon länger, als täglichen Kolumnisten für die große Berliner Morgenpost. Das ist ja so ein Familienblatt. Und da musste ich nichts tun, außer jeden Tag um 18 Uhr eine Kolumne für die erste Seite von 2437 Zeichen ausgezählt und bereits redigiert übersenden. Egal über was. Jedes Thema, was ich wollte. Politik oder die Blumen blühen oder Sinfoniekonzert oder ich habe einen Bettler in der U-Bahn getroffen. Also einfach vollkommen frei. Es war absolut frei. Es war extrem gut bezahlt. Also viel besser als das, was dann später in Weimar kam. Und dann drum war ich entspannt bei diesem Gespräch mit dem Hochschulrat und dem Senat. Ich kannte ja keinen Menschen, bis auf den einen, das eine Mitglied des Hochschulrats, ein Journalistenkollege, der mir das eingebrockt hatte. Beim Herfahren hatte ich mich noch verfahren, da war so eine Straßensperrung. Ich wollte über die Landstraße von Naumburg kommen und landete am Schluss in einem Acker auf einem Feldweg und ein Bauer mit Traktor hat mir dann irgendwie gesagt, wie ich nach Weimar komme, sodass ich auch noch eine halbe Stunde zu spät war, wodurch man sich ja also als Bewerber unmöglich macht. Aber Gott sei Dank war ich ja kein Bewerber, sondern die alten anderen wollten was von mir. Und bei diesem, glaube ich, dreistündigen Gespräch habe ich frei von der Leber weg erzählt, was ich bin und was ich kann und was ich nicht kann. Ich bin ein Musikant und ich bin ein der Musik verfallener Hörer. Ich war sozusagen kompetent in der Musik, aber nicht als Musikwissenschaftler und nicht als ernsthafter Musiker, als Musikant. Ich kann schon Musik machen. Meine große Stunde kam vor 3 Jahren an Weihnachten, als der studentische Pianist bei der Verwaltungsweihnachtsfeier nicht erschien und es dann ganz schreckliche Stimmung war im Bienenmuseum hier in Weimar und ich mich dann ans Klavier setzte, die Kolleginnen um Verzeihung bat, um jeden falschen Ton, den ich spiele, und aber dann doch leidlich querbeet, und wenn es zu hoch war, habe ich transponiert 2 Töne tiefer. Ich bin ein Musikant, kein Musiker, ich bin ein Musikant, das kann ich alles. Und insofern hatte ich keine Angst vor Musik und habe das alles ernstlich und wahrheitsgetreu erzählt, was ich mitbringe, in der Tat politische Erfahrung. Ich erbleiche nicht, wenn ein Minister streng schaut, sondern sage, Herr Minister, hier irren Sie oder so. Also das ist, was man eben so lernt durch diese ganze Routine, was kein Mensch von außen ahnt. Ich würde sagen, 70% Sachbearbeitung sind, auch wenn Sie einen schönen Titel haben, aber es ist Sachbearbeitung. Das wusste ich alles. Also, dass man da nicht ins Paradies kommt, sondern in richtige Arbeit. Also kurzum, als es rum war, fuhr ich nach Berlin zurück und mein Telefon im Auto klingelte und ich sagte mir, haben Sie jetzt gewählt? Dann habe ich gesagt, halt, Moment, ich habe mich ja gar nicht beworben. Lasst uns mal alle noch drüber nachdenken. Dennoch wurde daraus dann im Juli 2010 tatsächlich die Berufung.
Ich meine, Sie hätten ja auch in Berlin bleiben können, ne? Also Sie hatten einen lukrativen Job. Was hat Sie dann an Weimar gereizt?
Ja, weil es eben sozusagen die späte Eheschließung mit meiner lebenslangen heimlichen Geliebten Musik war. Das nach Weimar ziehen war eine Selbstverständlichkeit. Das steht zwar nicht mal im Vertrag drin, da steht nur drin, man müsse sich im notwendigen Umfang in Weimar aufhalten. Aber für mich war das absolut selbstverständlich. Also so wie ein Hotelier unbedingt im Restaurant und an der Rezeption ständig anwesend sein muss, so war das für mich auch in Berlin als Gründer des Deutschen Historischen Museums, habe ich extrem viel Zeit an der Kasse verbracht, weil man da lernt, was das Publikum sagt. Und selbstverständlich muss man da wohnen, wo die Musik spielt. Also das war für mich überhaupt keine Frage. Aber die Riesenchance, sozusagen nochmal ein Musikstudium geschenkt zu bekommen, Kenntnisse zu erwerben, die man natürlich nie vorher hatte. In der Tat, nach diesen 12 Jahren bin ich tatsächlich ein echter Musikhochschulrektor oder Präsident. Da kann ich auch mitreden. Zu Beginn war das eine Hoffnung. Und es ist gut gegangen, hätte auch schief gehen können.
Jetzt ist es so, 12 Jahre der Präsidentschaft sind zu Ende. Was waren denn die größten Herausforderungen der letzten Jahre?
Die Herausforderung war, mit diesen Kürzungsideen des Landes zurechtzukommen und die abzumildern, was uns ja gelungen ist. Notfalls auch Konfrontation, das haben wir auch damals gemacht mit dem Minister Macchi, der uns extrem beschneiden wollte. Da haben wir richtig Krawall gemacht, haben ihn ja auch einmal hier zitiert mit Protestkonzert und im Haus, was er uns dann natürlich als Revanche-Retourkutsche zurückgeschickt hat in einer strengen Evaluierung, ob wir auch wirklich sparsam genug sind. Also das war, hat auch Spaß gemacht und da haben wir auch sozusagen gewonnen. Und natürlich musste man trotzdem im Inneren möglichst viel reformieren und schlanker machen und mit weniger Auskommen. Das war eine lange, lange, auch schwierige Diskussion. Und wir sind daraus auch gestärkt hervorgegangen. Das bin ich eigentlich auch stolz drauf, dass der Frieden im Haus nie wirklich so gefährdet war, dass einem alles um die Ohren fliegt.
Herr Stölzel, jetzt fliegen Ihnen gleich Worte um die Ohren, denn wir machen eine kleine Schnellfragerunde. Ich bitte um kurze Antworten und so schnell wie möglich. Weimar ist für mich
ein Kulturparadies.
Goethe oder Schiller?
Hat mich, so merkwürdig das klingt für einen Jazzjüngling, seit meiner Gymnasialzeit immer beschäftigt, aber mehr Goethe als Schiller.
Warum Goethe?
Weil ich früh die Briefe entdeckt habe, zum Beispiel die Liebesbriefe an die Frau von Stein oder die anderen Briefe und dieser Olympia so unglaublich originell menschlich ist, wenn man ihn aus der Nähe betrachtet.
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könnten, wer wäre es?
Thomas Mann.
Weil?
Ich immer schon geradezu behext, betrunken, verzaubert bin durch diesen großen Sprach- und Denkmagier.
Privat hören Sie am liebsten Musik von?
Wechselnd. Jetzt bin ich gerade tief versunken in Filmmusik.
Herr Stölzel, wenn man das Gespräch bisher auswertet, dann findet ein Wort immer wieder Gebrauch bei Ihnen, und zwar das Wort Glück. Und ohne dass wir es im Vorfeld erwähnt haben, beschäftigt sich ja auch der letzte Teil unserer Podcast-Folge eben mit dem Thema Musik und Glück. Glück ist ja ein Begriff, den man sehr schwer definieren kann. Wie würde Ihre Definition klingen?
Ja, das eine ist sozusagen das Zufallsglück, dass einem die richtigen Wege sich öffnen. Das ist ja eine andere Frage als das Glück im Augenblick. Wann bist du glücklich? Abwesenheit von Schmerz, von Sorge, von Hunger, von Geldnot, von Wohnungsnot. Also das ist ja alles auch Glück. Aber Glück als existenzielle Erfahrung hat für mich natürlich ganz, ganz stark mit Musik zu tun, weil Musik die Zeit aufhebt. Musik ist ja sowas Erstaunliches. Da können 4 Stunden Wagner können im Fluge vergehen, aber jemand, der am Podium sitzt und schlecht und langweilig Klavier spielt, da dehnen sich 5 Minuten ins Unendliche. Da sagt man, Gott, wann ist es endlich zu Ende? Also diese Überwindung von Zeit und Raum, auch die Entkörperlichung, dass sozusagen die Seele losfliegt, wenn ich da zuhöre, egal ob ich mir jetzt Knöpfe ins Ohr tue oder ob ich halbwegs gut in einem Konzertsaal sitze, selbst in Bayreuth, wo man unbequem und hart sitzt. Es gibt den Moment, wo man sozusagen außer sich gerät, wo die Seele die Flügel ausbreitet, wie es in diesem Eichendorff-Gedicht heißt, und davon schwebt und Zeit und Raum aufgehoben sind. Ich kann das, jeder, der Musik verfallen ist, so wie ich, kennt es. Ich habe Musiktheoretiker immer wieder auch im Haus gefragt, könnt ihr mir erklären, wieso erkennt man bestimmte Kadenzen, Akkordverwandlungen, gewisse Leitmotive bei Mozart sofort, augenblicklich weißt du, dass es Mozart ist und das macht glücklich. Das ist Glück, das ist wie so eine Droge. Das ist eine Droge, es geht sofort in den Bauch und die Seele, in den Kopf. Du weißt es, diese Töne. Also das ist Glück, das außer sich geratend. Für mich ist das was, also doch synonym für Glück.
Was würden Sie sagen, was war Ihr persönlich größtes Glück?
Naja, ich habe ein langes und auch buntes, am Schluss patchworkendes Familienleben hinter mir, bin da noch mittendrin. Aber was man auch öffentlich sagen kann, meine vier Kinder sind schon ein wahnsinniges Glück, dass die alle das geworden sind, was sie werden wollten, sich frei entfalten konnten. Für mich ist natürlich auch ein Glück, dass bei so viel Zufällen, es hätte ja alles schiefgehen können, ja, bei so viel Zufällen, ich denn doch etwas werden konnte, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich doch auch nützlich zu sein, etwas Sinnvolles zu tun. Es gibt viele Berufe, wo man genug Geld verdient und wo man ganz zufrieden sein kann, gibt's ja alles. Aber jemand, der so früh, und es liegt vielleicht auch an der Generation mit einer Familiengeschichte, die ich jetzt gar nicht ausbreiten will, die zutiefst verstrickt ist ins 20. Jahrhundert, vor allem mit Exil, Emigration, Nazizeit, Opfern in der Familie und all dem, wo so furchtbar viel schiefgegangen ist, dass ich sozusagen zu der glücklichen Generation gehöre, die, wo alles nochmal gut gegangen ist. Das ist sozusagen ein Langzeitglück, was mich glücklich gemacht hat. Und Weimar ist auch ein Glück, das will ich schon mal sagen. Also als ich damals hier Ja gesagt habe, habe ich mir gedacht, na, das schauen wir uns mal an. I'll do my best. Und wenn es nicht geht, ja, kann ja doch sein, weil ich mit der Organisation vom Hochschule buchstäblich vorher nur als, sagt man, der Lehrbeauftragte an der Hans-Eisler-Hochschule an der FU zu tun hatte, wo man ja das innere Gefüge nicht kennenlernt. Also das ist ja doch was anderes als ein Theater oder eine Intendanz oder ein Ministeramt. Wenn das nicht gut geht, wenn wir uns nicht vertragen oder ich denen nicht leisten kann, was sie sich wünschen, dann sage ich in aller Freimütigkeit, lass es uns beenden. Ich habe ja schon ein Leben hinter mir. Ist ja keine Schande, wenn man sagt, das passt nicht. Und also das ist auch ein Glück, dass es dann doch gepasst hat. Und nochmals auch ein Glück, weil Sie mich gefragt haben, diese 6, 7, 800, 900 junge Leute, die hier das Haus bevölkern, die ich ja sehe auf der Treppe oder vor dem Konzert, nach dem Konzert, die ich üben höre über mir, von links, von rechts, von unten, von oben. Diese Verrückten, Begeisterten, die auf das hohe Seil gehen und sich eine Existenz suchen, ich habe es ja vorher gesagt, von denen es gar keine Sicherheit wirklich gibt, die sind so ein Glück. Und manche lernt man ja auch näher kennen, wie Mariam Batschaswili, unser georgisches Wunderkind, die mit 16 Jahren hier zum ersten Mal beim Wettbewerb auftauchte, wo ich ganz neu war, die inzwischen eine große internationale Karriere hat. Also zuzuschauen, wie Kunst das Leben von jungen Menschen verändert und wie die glücklich werden, das ist natürlich etwas, ein Strom ständiger Freude.
Jetzt feiern wir in diesem Jahr 150. Geburtstag und zu einem richtigen Geburtstag gehören natürlich auch Glückwünsche. Wenn Sie der HFM etwas wünschen dürften, außerhalb von Glück, was wäre es?
Also ich wünsche der Hochschule, dass das Land Thüringen ihr treu bleibt und sie nicht über den Kamm schert mit den normalen Universitäten, weil die Hochschule für Musik wirklich etwas ganz, ganz anderes ist. Das ist natürlich eine University of Music, ist eine Hochschule, gar keine Frage, keine Musikschule, aber es ist auch eine Künstlersozietät, eine Wissenschaftlersozietät. Das ist eine Lebensgemeinschaft von Menschen, die sich ja viel besser kennen, als es an einer sogenannten Massenuniversität überhaupt der Fall sein kann. Also ich hoffe sehr, dass das Land Thüringen dieser großartigen Institution treu bleibt. Erstens, weil für Thüringen hier ein Brennpunkt von Kultur ist und zweitens, weil die Menschen aus 51 Ländern, die hierher kommen, ja als Botschafter Thüringens, als Botschafter Weimars dann in ihre Länder zurückgehen und sozusagen Sympathiebrücken bauen, die Thüringen, Weimar, aber auch Deutschland insgesamt dringend notwendig hat nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Also Treue des Landes Thüringens, das wünsche ich mir. Die Treue hat auch finanzpolitische Seiten. Also dass immer genug da ist, dass man hier die Arbeit tun kann. Das wünsche ich. Dann gibt es so exotische Wünsche, obwohl sie eigentlich ganz normal sind, dass das Land endlich mal der Hochschule einen Konzertsaal baut. Na hallo, das gehört doch dazu. Das ist doch, das, wir machen trotzdem tolle Musik und tolle Konzerte, aber eigentlich wäre das längst fällig. Und den Kolleginnen, Kollegen und den hier Studierenden aus aller Herren Länder, den wünsche ich, dass dieser Friedensraum, den diese Hochschule ist, wo weder Sprache noch Nationalität noch politisches Bekenntnis uns trennen darf, dass das so erhalten bleibt. Und dass diese Kettenreaktion von Begabung, von Anregung, dass die weiter funktioniert und man, wenn man hier studiert hat, später sagt, ich hatte das Riesenglück, in der Kulturstadt Weimar studieren zu dürfen. Ich habe sowohl als Musiker, Musikerin, Wissenschaftler, Pädagoge alles bekommen, was ich fürs Leben brauche. Und ich habe zugleich die Begegnung mit diesem einzigartigen Kulturort Weimar gehabt und habe, ob Goethe, Schiller, ob Liszt, ob Bauhaus, ich habe hier einfach dermaßen viel Anregungen fürs Leben empfangen, dass ich davon lange, lange zehren kann. Also das ist ja so, was man sonst immer bei so Elite-Universitäten den Leuten dann anheftet, die in Harvard oder Oxford studiert haben und dann den Schlips tragen dürfen mit den Farben ihres College. Sowas haben wir nicht, aber geistig sozusagen die Farben des College Hochschule für Musik Franz Liszt tragen zu dürfen und auch die Begegnung mit dieser außerordentlichen Figur Franz Liszt, der uns immer noch lebendig ist, obwohl er lang im Grabe ruht, leider in Bayreuth und nicht hier. Aber die Begegnung mit solcher Ausnahmefigur wie Liszt und der Philosophie, die dahinter steckt und die Begegnung mit Menschen aus der ganzen Welt, das sollte doch ein Lebensschicksal dann prägen dürfen. Also das wünsche ich, dass diese Glücksfabrik HFM, dass die weiter so gut funktioniert wie bisher, wie ich es kennengelernt habe.
Lieber Herr Stölzel, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch mit vielen Anekdoten. Eine letzte Anekdote kommt allerdings von mir. Ich erinnere mich nämlich an meine Immatrikulationsfeier. Es war Oktober 2014. Sie haben gesprochen, definierten Weimar als sehr, sehr magischen Ort und begründeten Ihre Aussage mit der Übersetzung Weimars. Weimar, also der heilige Sumpf. Jetzt verlassen Sie ja Weimar nach Berlin. Der Sumpf dort ist definitiv lauter, nicht ganz so heilig wie Weimar. Was werden Sie vermissen?
Also überall anderswo vermisst man dieses Maß, also das Maßvolle an Weimar. Weimar ist eine alteuropäische Stadt, wie die alle früher waren. Vor allem in der Zeit, als die Musik entstanden ist, die wir immer noch spielen, wo man zu Fuß alles erreichen konnte, wo es nachts still war, wo man Menschen begegnet ist und ihnen nicht dauernd Briefe oder Mails schreiben musste. Also dieses Weimarer Maß und die absolute Schönheit dieser Stadt, die werde ich natürlich vermissen. Von Sauberkeit wollen wir gar nicht sprechen in Berlin, aber Schönheit werde ich vermissen. Aber ich habe eine Bahncard 100 jetzt schon und ich hoffe, dass ich mir das später auch leisten kann. Ich will so viel wie möglich in Weimar zu Besuch sein, dann entspannt und ohne Amtspflichten, aber doch meiner Universität, meiner Hochschule die Treue halten und auch den vielen Menschen, die ich hier als Freunde kennengelernt habe.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.